Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Willkommen zum vierten Teil unserer DVS-Spezialwoche. Heute zu Gast Dr. Tobias Hillebrand, Sportpädagoge an der Uni Göttingen. Er hat untersucht, wie sich Spielformate auf Anzahl und Qualität von Torchancen in der F-Jugend auswirken. Außerdem erfährst du, welche Aktionen im F-Jugendalter erfolgsversprechend sind und wie das die Ausbildung deiner Schützlinge beeinflussen kann. Viel Spaß! Tobi, stell dich gerne kurz vor. Wer bist du und was machst du im Fußball?
Hi, ich bin Tobi und ja, arbeite an der Uni Göttingen in der Lehre, gerade zum Thema Sportunterricht und dann auch vor allem habe ich die Lehre im Fußball, deswegen sitze ich ja wahrscheinlich auch hier. Genau, und habe da in diesem Jahr intensiv zu gearbeitet, gerade zum Thema Kleinfeldspiele. Und ansonsten, genau, trainiere ich noch selber eine C-Mädchenmannschaft bei uns und ja, ich glaube, das reicht erstmal. Bin noch selber Schiedsrichter, das ist vielleicht noch doch noch relativ wichtig für mich, dass ich das mal gesagt habe.
Und forscht auch zum Thema Integration durch das Schiedsrichterwesen, auch ein sehr interessantes Thema. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um die Studie Effekte von Kleinfeldspielen im Kinderfußball auf Anzahl und Qualität von herausgespielten Torchancen im F-Jugendalter. Tobi, nimm uns doch mal kurz mit. Was hast du dir angeschaut? Was hast du untersucht?
Ja, also Ausgangspunkt ist ja so ein bisschen das, was sich der DFB davon verspricht, dass sich das rauswächst, nämlich diese Trainer der alten Schule, die sagen, wir müssen unbedingt auf große Tore spielen, die Kinder sollen Tore schießen. Ich meine, also Friedrich Merz hat das, glaube ich, noch dieses Jahr, also vor der Bundestagswahl, hat er das noch auf irgendeinem Parteitag gesagt und also ganz, ganz wild. Und also deswegen, dadurch, dass wir noch diese alte Denke irgendwo noch nicht abgelegt haben, finde ich es schon nochmal wichtig, ein bisschen Empirie reinzubringen, das Ganze so ein bisschen nach außen zu verkaufen. Wir haben Hannes Wolf heute auch gehört in unserem Workshop von den Dozierenden, dass das logisch ist, dass die Kinder mehr Ballkontakte haben. Genau, aber ich glaube, wenn du es so ein bisschen mit Empirie unterfütterst und dahingehend ein bisschen da nach außen auftrittst mit dem Label erforscht, dann hast du vielleicht noch mal einen Haken mehr. Und dementsprechend war so ein bisschen der Fokus darauf zu sagen, okay, F-Jugend ist ja gerade dieses Funinho, 3-3 auf einem kleinen Feld mit 4 Toren. Und wir haben halt bei uns in der Region, haben wir auch ab und zu so Turniere, Vereinsturniere, die halt dann auch noch das alt hergebrachte 7-7 spielen. Genau, und dahingehend habe ich gedacht, okay, ich nutze das, dass sie das spielen, so dass ich es vergleichen kann. Ne? Das heißt, ich habe mir so ein Kreisturnier Funinho 3-3 angeschaut und dann habe ich mir auch das 7-7 Vereinsturnier angeschaut. Oder was heißt angeschaut? Ich habe beides gefilmt, beziehungsweise so ehrlich muss ich auch sein, filmen lassen. Aber genau, und dann ist einfach daraus ein Datenfundus entstanden, der auch noch nicht zu Ende gedacht und zu Ende angeschaut ist. Aber wir haben uns vor allem ein paar Komponenten mal angeschaut, nämlich Dribbling, Torschuss, gemeinsame Defensivaktion habe ich auch noch jetzt nochmal erhoben, jetzt letzte Woche nochmal präzise angeschaut aus Vergleichsgründen und genau, haben daraus so mehrere Items abgebildet, also sowas wie Herausspielen einer Torchance und auch Defensivverhalten, genau. Quatsch, Entschuldigung, Beteiligung von Spielern. Das ist das Defensivverhalten, das müssen wir nochmal ein bisschen fokussieren, ehrlicherweise, aber vor allem die Beteiligung von Spielern. Ne? Und da, wenn wir uns jetzt anschauen, wie viele Spieler sind denn eigentlich beim 7-7 beteiligt oder wie viele stehen nur rum, in Anführungsstrichen, und wie viele haben denn beim 3-3 Ballaktionen und Beteiligung am Spiel?
Beteiligung am Spiel oder Beteiligung an der Torchance? Oder geht es darum, quasi zu vergleichen, was der Unterschied zwischen dem, meistens ist ja der beste Spieler und einer der schwächsten Spieler, was da die Unterschiede sind.
Ja, also Beteiligung ist ein Item. Da habe ich jetzt extra halt diese Defensivkomponente mit eingebracht, weil wenn ich jetzt sage, okay, es sind die Spieler nur eingebunden, oder ich behaupte, die Spieler, die eingebunden werden, sind nur die Offensivspieler, dann haben die Defensivspieler ja keine Eingebundenheit, was aber nicht stimmt. Obwohl, ne, wenn die viel eingebunden sind in Defensivarbeit, dann sind sie ja beteiligt. Dementsprechend habe ich diesen Wert halt auch noch mit reingebracht. Dementsprechend ist es so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Das eine ist halt das Herausspielen einer Torschance und das andere ist die Beteiligung in einem Spiel.
Okay. Ein Teil ist ja quasi die Anzahl von herausgespielten Torschancen, das ist ja relativ klar, aber die Qualität von herausgespielten Torschancen, wie hast du denn das gemessen oder quasi welche Items hast du denn da herangezogen?
Also ich habe geschaut, okay, Dribbling, Torschüsse und dann noch sowas wie klare Möglichkeiten, Tor zu erzielen. Ne? Und also das heißt, es ist kein Abschlusserfolg, aber sowas wie, da war eine klare Möglichkeit, ein Tor zu schießen.
Und was waren die Ergebnisse? Also was hat denn der Vergleich zwischen Foninho und dem alten 7-7 gebracht?
Ja, relativ unspektakulär oder erwartbar, finde ich. Aber es bestätigt halt so ein bisschen erstmal das, was der DFB propagiert. Wir haben in relativen Zahlen, weil es war ein bisschen unfair, die 7-7er haben 10 Minuten gespielt und die Foninho-Spieler haben 8 Minuten gespielt. Das heißt, wir mussten das Ganze natürlich dann in relativen Zahlen, also zum Beispiel Dribblings pro Minute, also alles pro Minute haben wir gerechnet. Und dementsprechend ist relativ klar und deutlich, statistisch höchst signifikant, Dribbling ist höher, wir haben mehr Torabschlüsse. Wir konnten natürlich auch zeigen, dass je mehr herausgespielte Torchancen da waren, desto mehr Tore sind logischerweise auch gefallen. Das ist so ein bisschen ein erwartbares Ergebnis gewesen. Dann haben wir uns auch noch die Beteiligung angeschaut, also mit der Defensivaktion, also dem defensiven Aushelfen, so habe ich es genannt. Deswegen meinte ich, ich muss das ein bisschen mehr oder spezifischer noch denken. Da ist einfach noch ein blinder Fleck. Weil das Aushelfen ist halt, ein Spieler wurde ausgespielt und der andere hilft dann aus. Das heißt, da ist eine Beteiligung, aber der Spieler, der ausgespielt wurde, der hat ja trotzdem eine Beteiligung, aber ich habe den quasi dann sozusagen nicht mitgerechnet.
Okay, also wenn er überspielt wurde, ist er genau raus aus der Aktion, ja, okay.
Genau, genau. Aber genau, diese Beteiligung ist halt entsprechend auch höchst signifikant höher.
Wie viel hast du das zu?
Also wir reden ja über statistische Werte. Das heißt, höchst signifikant ist wirklich, weiß nicht, P, also ne, ist ein statistischer Kennwert, der sollte kleiner als 0,005 sein und der ist wirklich 0,001. Und okay. Genau, das ist der statistische Kennwert. Und spannend dabei ist noch, dass das, ich habe ja gerade dieses defensive Aushelfen beschrieben, da ist der Wert nicht signifikant. Da sind die Daten fast gleich, also ein ganz bisschen mehr beim 3-3, aber das könnte Zufall sein. Wenn wir jetzt dann aber wieder über die Beteiligung reden, haben wir wieder eine höchst signifikante Mehrbeteiligung beim 3-3 gegenüber dem 7-7. Und was wir noch gemacht haben, ist, wir haben Zusammenhänge berechnet. Und da ist ein Zusammenhang wirklich auffällig, nämlich je mehr die Spieler gedribbelt haben, desto mehr Chancen wurden herausgespielt. Das ist wirklich ein Befund, weil
auch über beide Spielformen hinweg.
Ja, das ist tatsächlich über beide Spielformen hinweg. Genau, aber dieser Zusammenhang ist deshalb so wichtig, glaube ich, weil wir sagen, okay, wir wollen viel über dieses 3-3 oder 4-4 über Kleinfeldspielformen, wollen wir viel in dieses 1-1 gehen und dahingehend ist ja das Dribbeln eine grundlegende Aktion und ohne diese grundlegende Aktion passiert halt kein Tor. Das heißt, Dribbeln ist die Grundlage, um zu Torerfolg zu kommen.
Ja.
Und das ist schon, es ist, ich weiß nicht, wie erwartbar dieses Ergebnis jetzt ist oder war, aber das war etwas, wo ich dachte, okay, das ist schon auch nochmal wichtig, auch zu vermitteln, dass wir sagen, okay, wir müssen dieses Dribbeln, das als Basis nehmen.
Das fände ich jetzt spannend, das in älteren Jugenden quasi auch nochmal anzugucken, weil meine These ist auch, in der F-Jugend ist das Dribbling weniger fehleranfällig als jeder Pass. Kopf hochnehmen, dann den Spieler finden, der Spieler muss den Ball noch annehmen können. Das ist in der F-Jugend gerade im
unteren, mittleren Amateurbereich sehr, sehr fehleranfällig. Deswegen ist das Dribbling so ein bisschen erfolgsstabiler, glaube ich, auch in dem Alter. Was aber nichtsdestotrotz heißt, es ist das perfekte Alter, um Dribbling zu lernen. Und auch super nächster Schritt dann ab der E-Jugend, D-Jugend quasi das Passspiel dann irgendwie zu perfektionieren, weil die Kinder in dem Alter oftmals ein bisschen egoistischer sind, ein bisschen ich-bezogener sind. Aber ich verstehe es immer auch aus Spielersicht, weil ganz oft der Pass eben auch bedeutet, dass er mal unterm Fuß vom Mitspieler durchrutscht. Das ist natürlich schade für ein Kind, das den Ball haben will, das ein Tor machen will und dann eher quasi das Solo-Dribbling gesucht hat.
Ja, ich weiß nicht, ich habe vorher in Kassel gearbeitet und da haben wir diese integrative Sportspielvermittlung, ich mache nochmal ein bisschen Werbung, die Ballstars, Florian Häusner, der dafür auch mitverantwortlich ist, der hat mir dann immer so gesagt, verteidigen ist viel einfacher als angreifen. Und das heißt, ein etwas schwächerer Spieler, dem kannst du erstmal definitiv erstmal auch mit eine Verteidigungsaufgabe geben, egal welche, das ist ja integrative Sportspielvermittlung, ne? Also Handball, Basketball, Fußball. Und wenn der eine Sportart nicht so ganz gut kann, dann defensiv verhalten ist erstmal einfacher. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, je älter die werden, desto besser können die auch verteidigen. Das heißt, dieses Dribbling, du hast ja gesagt, je älter die werden, desto mehr ist der Pass. Oder du hast es umgekehrt formuliert, aber ich versuche es umzudrehen, ist der Pass der beliebtere Weg. Vielleicht auch, weil die besser verteidigen können dann in den älteren
Sicherheit, Jahren. Danke für deine Ausführungen, danke für deine Zeit. Und ich werde dann, sobald die Studie auch veröffentlicht ist, das natürlich in die Shownotes packen. Danke, Tobi.
Ja, vielen Dank.
Das war Dr. Tobias Hillebrand. Danke fürs Reinhören. In den Shownotes findest du weitere Vergleichsstudien von Spielformen aus dem Kinderfußball. Und sobald Tobias' Studie veröffentlicht wird, natürlich auch den Link zu dieser Studie. Morgen wird es zum Finale unseres DVS-Specials nochmal besonders spannend. Mit Doktorin Valeria Eckert. Sie forscht zum Thema Eltern im Nachwuchsfußball. Ich kann euch versprechen, diese Episode dürft ihr auf keinen Fall verpassen, wenn ihr irgendwie im Nachwuchsfußball aktiv seid. Bis dahin, ciao.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.